Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Als der Buddha vor 2500 Jahren seine Lehre begründete, gab es noch keine eigenen Tempel. Seine Gemeinschaft bestand aus Wandermönchen und Nonnen, die in Indien umherzogen und seine Lehre verkündeten. Nur während der Regenzeit bewohnten sie feste Unterkünfte, die ihnen wohlhabende Gönner bauten.
Aus ihnen entstanden nach Buddhas Tod feste Klöster mit Versammlungshallen und Aufbewahrungsstätten für Reliquien, sogenannte Stupas. Es war die Geburtsstunde der buddhistischen Tempel. Mit den Mönchen und Nonnen verbreiteten sich auch ihre Tempel in ganz Asien. Ganze Anlagen wurden zu Prestigeobjekten von königlichen Förderern.
Buddhas Haus im Westen. Ein Feature von Mechthild Klein.
Seit gut 100 Jahren gibt es deutsche buddhistische Zirkel und Meditationsgruppen, manche auch mit Andachtsräumen und Tempeln. In den vergangenen 50 Jahren kamen verstärkt zugewanderte Buddhisten nach Deutschland, Thailänder, Chinesen, Japaner. Die Vietnamesen machen mit rund 100.000 Buddhisten die größte Gruppe aus.
In Hamburg haben sie vor 11 Jahren einen Tempel errichtet. Er heißt Baro Kwang. Das bedeutet strahlendes Licht. Ihre Pagode liegt im Hamburger Industriegebiet von Billwerder, in einem umgebauten Bürogebäude, an einem kleinen Fluss, der in die Elbe mündet.
Dass es sich um einen buddhistischen Tempel handelt, ist nicht zu übersehen. Auf dem Dach glänzt ein goldenes Rad mit 8 Speichen, das Symbol für Buddha und seine Lehre, flankiert von 2 Drachen.
Das ist die vietnamesische Tradition, die dann auch stark vom Chinesischen beeinflusst wurde. Diese Drachen als symbolische Wächter des Dharma, die finden sich auch in vietnamesischen Tempeln in Vietnam, in jeder Pagode.
Olaf Beuchling ist Religionswissenschaftler und Ethnologe. Er hat mehr als 2 Jahrzehnte über vietnamesische Gemeinden im Westen geforscht.
Der Drache generell ist so ein Glücks- und Schutzsymbol in der vietnamesischen Kultur. Und dieser Drachentanz, der soll zum Beispiel auch dann die bösen Geister und böse Einflüsse vertreiben.
Die Mehrzahl der deutschen buddhistischen Gruppen begnügt sich damit, ein Wohnzimmer für die Meditation herzurichten und mit ein paar Buddha-Skulpturen zu schmücken. Dagegen sind zugewanderte Buddhisten architektonisch oft besser aufgestellt.
Über die Jahrzehnte in Deutschland haben Vietnamesen, Thailänder oder Japaner Klöster und Tempel errichtet. Manche haben dafür Wohnhäuser umgebaut, andere direkt eine Pagode gebaut.
Vor der Hamburger vietnamesischen Pagode ist ein Eingangstor aufgerichtet. Schräg dahinter steht ein 2 Meter hoher Dickbauch-Buddha und lächelt dem Besucher freundlich entgegen. Die Gestalt aus weißem polierten Stein verkörpert den Buddha der Zukunft, der in einem künftigen Weltzeitalter leben wird.
Häufig ist dieser dickbäuchige Buddha ja auch so dargestellt mit so kleinen Kinderfiguren, die noch an ihm rumkrabbeln. Und deswegen gilt er als Buddha der Zukunft, weil die Kinder eben als Zukunft gelten.
Der Eingang in die Pagode liegt auf der Rückseite des Gebäudes, wo auch ein kleiner Garten mit einem Bootsanleger ist. An diesem Sonntag drängen sich trotz Dauerregen 500 Buddhisten zu einer sehr beliebten Zeremonie. 3 große Bottiche sind mit Wasser gefüllt. Darin schwimmen an die 1000 Jungfische.
2 Mönche aus Frankreich sind extra für die Rezitation eingeladen worden. Je mehr Mönche und Nonnen die heiligen Texte singen und rezitieren, umso kräftiger ist die Wirkung, glauben die Buddhisten. Diese Zeremonie heißt Lebensspende.
Der Mönch in safrangelber Robe segnet die Fische. Dafür taucht er eine Nelke in ein Gefäß mit Wasser und besprengt damit die Fische in den Bottichen.
Am Ende der langen Zeremonie bekommt jeder Gläubige eine Schale mit Wasser und 2 Fischen in die Hand. Damit gehen alle nacheinander auf den Bootssteg, halten kurz inne und schütten die zappelnden Fische mit einer Handbewegung in die Freiheit, in den Fluss.
Fische befreien, das ist ja ein Ausdruck des Mitgefühls, was wir da zum Ausdruck bringen wollen. Weil Buddha lehrte ja auch, wir sollen ja alle Lebewesen lieben, was wir auch den Kindern und auch den Jugendlichen immer als erstes beibringen. Wir lieben alle Lebewesen. Und zu den allen Lebewesen gehören natürlich auch Tiere.
Sagt Tinok Janbui. Die 40-Jährige leitet eine der vielen Jugendgruppen in der Gemeinde. Durch die Zeremonie sollen die Fische in einem zukünftigen Leben die Chance erhalten, Buddhas Worte und seine befreiende Lehre zu hören. Nach der langen Zeremonie mit Gesang von der Gemeinde wird ein vegetarisches Mittagessen für alle angeboten.
Kostenlos. Die vietnamesischen Profiköche haben sich dafür einen Tag freigenommen. Und so wie sie unterstützen viele die Gemeindefeste, auch Jugendliche.
Die Hamburger Pagode hat eine sehr aktive Jugendbewegung. Es gibt Ferienlager, Retreats und eine Drachentanzgruppe, die nicht nur zum Neujahrsfest auftritt. 4000 Gemeindemitglieder zählen zum Einzugsbereich.
In dem Kloster wohnen auch Nonnen, die täglich 3 Zeremonien leiten. Sie rezitieren aus Sutren und unterweisen die Laienbuddhisten.
Die Nonnen sind an der Spitze. Die leitet auch die Kloster, die leitet auch die Gemeinschaft.
Drum Wan Kong. Der Mediziner ist im Ruhestand und kommt regelmäßig in den Tempel. Er schaut nach dem Rechten, gibt seinen Landsleuten ärztliche Ratschläge, macht dort seine Meditation. Die Nonnen haben in der Pagode die geistliche Leitung, sagt er.
Sie kennen die Sutren besser, die kennen die Worte von Buddha besser als ein Laien. Vor allem aber sie versuchen immer zu helfen. Und das ist das, was eine gute Nonne ausmacht. Sie ist nicht nur in der Pagode allein, nicht nur Zeremoniemeisterin, sondern sie muss auch ins Leben gehen, also in die Familie gehen und da mithelfen.
In der Pagode streifen die Besucher in einem kleinen Vorraum die Schuhe ab. Wer die Tempelhalle mit den dicken Teppichen betritt, zieht sich vorher meist einen hellblauen Kittel über seine Straßenkleidung.
Kleine Rituale, um die Welt außen vor zu lassen.
Pagode ist für mich wie eine zweite Zuhause. Und ich kann mich dort so entspannen. Ich kann mich komplett alles loslassen. Also es ist ja wie eine Familie.
Von dem Gefühl der Geborgenheit, wie in einer großen Familie, erzählen viele in der Pagode.
Es ist ihr kultureller Treffpunkt. Hier sprechen sie ihre Sprache, teilen das vietnamesische Essen, erhalten buddhistische Unterweisungen. Jugendgruppen üben Drachentanz.
Hier werden einfach Freundschaften geschlossen, sagt Tibik Phuong Chan. Die 36-Jährige leitet ehrenamtlich eine Kindergruppe in der Pagode. Sie sieht es nicht als Pflichtübung.
Und wenn die Eltern gehen, die Großeltern gehen, die Cousins, Cousinen, die Geschwister gehen, was bleibt man da zu Hause? Also, dann geht man halt mit. Und dann ist das ja auch viel schöner dort in der Pagode, weil da laufen ja noch mehr junges Volk rum, mit denen man sich ja noch gut unterhalten kann.
Jeden Tag halten die Nonnen 3 Zeremonien in der Pagode ab. Die imposanten großen Gongs und Trommeln, die an den Seiten stehen, kommen nur zu hohen Feiertagen zum Einsatz.
Es duftet nach Räucherstäbchen. Von der Hallendecke hängen bunte Lampions. Einige Besucher setzen sich auf den Boden, andere verneigen sich vor einzelnen Meditationsgottheiten. Dazwischen laufen kleine Kinder umher.
An den Seitenwänden, noch vor der ersten Skulpturenreihe, schauen einen 2 große, goldfarbige Torwächter an. Sie stehen sich gegenüber, wie Krieger.
Der Linke schaut freundlich und stützt sich auf ein Schwert. Der andere Torwächter sieht nicht nur grimmig aus, sondern hat geradezu dämonische Gesichtszüge. Olaf Bäuchling kennt ihre Funktion. Oft stehen sie auch draußen vor dem Eingang.
Sie sollen beschützen, also sie sollen symbolisch dafür sorgen, dass das Böse eingeschüchtert wird und wegbleibt aus dem Tempel.
Im Tempel gibt es eine Fülle von Skulpturen.
Je weiter man nach vorne geht, umso heiliger wird es. Vor der zentralen, tonnenschweren Buddha-Figur aus Bronze am Ende der Halle fällt der Blick auf eine Gruppe goldfarbiger Bodhisattva-Figuren. Sie sind spirituelle Helfer, die die Buddhisten meist mit Namen kennen und in der Not anrufen. Sie tragen Haarschmuck und Geschmeide. Anhand der Attribute in ihren Händen kann man sie identifizieren.
In ihrer Mitte steht der Buddha Amitabha, eine Meditationsgottheit. Er verkörpert eine im Mahayana-Buddhismus beliebte Vorstellung über das westliche Paradies, das sogenannte reine Land. An diesem mystischen Ort wollen viele Gläubige wiedergeboren werden, um von dort die Erleuchtung zu nehmen und ins Nirvana einzugehen.
Amitabha ist kein Bodhisattva, sondern auch ein Buddha. Dazu muss man wissen, dass es ja im Buddhismus verschiedene Buddhas gibt, die für verschiedene Welten und für verschiedene Zeiten zuständig sind und waren. Und Amitabha Buddha ist der Buddha des reinen Landes, der eine große Rolle spielt im vietnamesischen Buddhismus.
Seine nach unten weisende geöffnete Hand ist eine wunscherfüllende Geste. Denn Amitabha gewährt jedem, der an ihn glaubt und seinen Namen rezitiert, dass er im reinen Land wiedergeboren wird. Die Existenz dort bedeutet eine Vorstufe zum Erwachen, zum Nirvana, wenn man so will. Deshalb bittet man für die Verstorbenen, dass sie im reinen Land wiedergeboren werden mögen.
In dieser Gemeinde folgt man einer zen-buddhistischen Linie.
Es ist die Lamte-Schule, die dem chinesischen Buddhismus sehr ähnlich ist, sagt Olaf Beuchling. In ihr tritt die Tradition stärker in den Vordergrund. Die Meditation wird weniger betont. Es gibt auch Elemente aus dem esoterischen Buddhismus. So wird an jedem Morgen ein 15-minütiges Mantra, das Dharani, rezitiert. Die aneinandergereihten heiligen Silben auf Sanskrit sollen eine heilende und schützende Wirkung haben.
Diese Aneinanderreihung, das überhaupt auswendig lernen zu können, das ist eine große Leistung. Also 3 Monate ist so das Minimum, was man ansetzen kann, um das zu können. Und es wird gesagt, solange dieses Dharani noch rezitiert wird, wird auch die Buddha-Lehre nicht verloren gehen auf der Welt.
Am Ende der Halle blickt der Besucher auf einen riesigen, tonnenschweren Buddha aus Bronze. Er sitzt auf einem Lotus und ist in Meditation versunken. Die Augen sind geschlossen, die Hände ruhen ineinander. Exotische Blumenarrangements aus weißen und orangefarbenen Orchideen stehen vor dem Buddha auf dem Altar. Daneben Opfergaben aus Reis sowie ein Stupa aus Kristall mit einer Buddha-Reliquie. Eine Skulptur des historischen Buddha darf in keinem Tempel fehlen.
Der größte Buddha in dem Raum und der am höchsten sitzt, ist immer Buddha Shakyamuni. Diese Statue wurde in Vietnam hergestellt und die ist dann im Container sozusagen aus Vietnam nach Hamburg importiert worden.
Rechts vom zentralen Buddha steht eine Skulptur, die viele Buddhisten im Tempel direkt ansteuern. Sie halten vor ihr inne und verbeugen sich oder werfen sich sogar vor ihr nieder.
Es ist Quan Te Am, auf Sanskrit Avalokiteshvara, der Bodhisattva des Mitgefühls. In China, Vietnam und Japan oft weiblich dargestellt und sehr beliebt.
Ich glaube, Mitgefühl ist das, was die meisten Menschen anspricht. Also das heißt, sie ruft man ja immer an oder zu ihr betet man ja immer, wenn man gerade sehr leidet oder gerade unglücklich ist oder traurig ist, dann wird sie ja immer angebetet um Hilfe.
Ich vergleiche manchmal so mit Mutter Maria im Katholizismus. Sie gilt als die Gestalt, die direkt in das Leben von Menschen eingreifen kann, wenn sie zum Beispiel in größter Not sind. Buddha selber wird das nicht zugetraut, aber an Quan Te Am kann man eben solche Gebete richten und unter anderem haben das dann auch buddhistische Boat People gemacht, als sie in den 70er Jahren geflohen sind.
Nach dem Vietnamkrieg flohen viele Vietnamesen vor Umerziehungslagern und Folter der kommunistischen Machthaber über das Meer. Auf seeuntüchtigen Booten. Viele wurden von Piraten ausgeraubt. Wohl 250.000 Menschen ertranken im chinesischen Meer Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre.
Das deutsche Hilfskomitee Kap Anamur rettete damals mit einem Frachter mehr als 10.000 Vietnamesen aus der See. Viele von ihnen fanden in Deutschland eine neue Heimat. Auch Frau Bui kennt die Geschichte aus ihrer eigenen Familie. Ihr Vater flüchtete als junger Mann ebenfalls über das Meer.
Er ist auch so mit einer kleinen Nussschale aufs Meer getrieben, wurde auch von Piraten im südchinesischen Meer angegriffen. Und das war richtig schlimm gewesen. Und dann kam tatsächlich Kap Anamur vorbei. Also das war wirklich Glück. Und so ist er nach Deutschland gekommen. Ich denke, viele haben ja dadurch auch ein Trauma bekommen. Aber ich denke, ihm hat auch der Buddhismus immer sehr dabei geholfen, damit er den Hass überwinden kann. Den Hass auf den vietnamesischen Kommunismus.
Zurück in die Pagode nach Hamburg, wo ein Teil der Boat People zur Gemeinde gehört. Dort sind Zeremonien für die Verstorbenen eine der zentralen Aufgaben der Nonnen. Ahnenverehrung sei äußerst wichtig, sagen alle.
Das kennen nicht nur die Buddhisten, sondern auch die katholischen Vietnamesen und die Konfuzianer, sagt Olaf Beuchling.
Es gibt immer einen toten Gedenkraum in einer vietnamesischen Pagode noch und einen Raum, der die Ahnenlinie der Meister der Pagode darstellt. Das kann manchmal ein Raum sein, das sind manchmal mehrere Räume. Hier ist das alles an einem Ort gemacht für die verstorbenen Laien-Buddhisten, die dann dort auch an der Wand hängen mit ihren Fotos.
Am Todestag von Angehörigen geht die ganze Familie in die Pagode. Hinterher gibt es ein üppiges Essen für alle.
Die ersten 3 Jahre sind besonders wichtig. Man sorgt für Rezitationen und Opfergaben an die Verstorbenen, möchte den Verstorbenen noch etwas Gutes tun oder ihre nächste Wiedergeburt positiv beeinflussen. Jeden Tag stellen die Nonnen vor den Bildern der Verstorbenen eine Reissuppe hin.
Und die Angehörigen bringen frisches Obst und jede Menge Süßigkeiten, alles, was der Verstorbene gerne gegessen hatte, und stellen es auf die Altäre vor die Bilder der Verstorbenen. Dort stapeln sich Konfektpackungen, Schokoladentafeln zu kleinen Türmen. Die Süßigkeiten, die geopfert wurden, werden an Jugendgruppen und Gäste verteilt.
Der Umgang mit dem Tod und den Opfergaben ist für diese Buddhisten etwas Selbstverständliches. Tibik Phuang Chan erzählt von einer 6-Jährigen aus ihrer Kindergruppe in der Pagode, die vor kurzem ihren Vater verloren hatte. Sie besuchte das Mädchen und brachte ihr Gummibärchen als Geschenk mit.
Und dann hat sie die Tüte aufgemacht und dann, bevor sie gegessen hat, hat sie gesagt, ich gebe Papa erstmal was ab. Hat die Gummibärchen draufgepackt und hat das auf dem Altar für ihren Vater hingelegt.
Die vietnamesische Pagode in Hamburg ist jetzt gut 11 Jahre alt. Die Gemeindeältesten sind stolz auf ihre Gemeinschaft, besonders auf die generationsübergreifende Freiwilligenarbeit.
Drum One Kong ist auch Anhänger des wohl bekanntesten buddhistischen Zen-Lehrers und Mönchs Thich Nhat Hanh, der aus einer verwandten Zen-Linie stammt. 2-mal war Thich Nhat Hanh auch in der Hamburger Gemeinde zu Gast. Damals traf er auch Drum One Kong.
Er hat mich schon mal bei einem Besuch in Deutschland gefragt, zeig du mir deine deutsche Buddha. Ne? Also ich war geschockt. Ja, gibt das einen deutschen Buddha? Wenn man nachdenkt, er hat recht insofern. Der Buddhismus, der in einem Land geht, der passt da an. Der hat sehr viel Integration, Kraft irgendwie da rein und lebt in der Gesellschaft. Und da müssen wir eigentlich unser Buddhismus der Zukunft suchen.
Ein deutscher Buddha, das wäre vielleicht im 22. oder 23. Jahrhundert soweit, meint Drum One Kong. Ende Juni feiert das Mutterkloster in Hannover den 40. Geburtstag. In Deutschland sind die Buddhisten noch eine junge Gemeinde.
Das war Buddhas Haus im Westen, eine Sendung von Mechthild Klein. Es sprachen Ruth Schiefenbusch und Andreas Potulski. Technik Roman Weingart. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2019.